Kunstwerke, sie vollbringen herrliche Taten, gute Taten, und Gott wird dabei verherrlicht. Wozu all diese Dinge da sind, was wir tun, ist eigentlich der Sinn, Gott groß zu machen. Dann möchte ich euch einladen für nächsten Freitag. Nächsten Freitag habe ich ein gutes Thema mit Freuden ernten, nicht nur sehen. Weißt du, sehen ist eine harte Arbeit und ist so eine hingebungsvolle Arbeit. Aber Gott hat mir gezeigt, wir sollen auch ernten. Wir sollen einnehmendes Wesen haben. So einnehmen, das wird also das Thema am Freitag sein. Und die Lehre davon oder die Lehrlektion wird sein von der Begabung zur Befähigung. So viele Menschen sind begabt, aber sie müssen auch befähigt werden. Und da werden wir uns ein paar Gedanken darüber machen. Am kommenden Samstag wird das Thema sein, Vergeben hilft leben. Vielleicht hast du irgendjemanden, dem du nicht vergeben kannst. So, und deshalb blockierst du dich selbst. Das ist ein Bremsklotz, dieses Unvergebene. Vergeben hilft leben, und die Lehrlektion wird sein, entdecke deine wahre Stärke. Und am Sonntag, kommenden Sonntag, nicht diesen, sondern kommenden Sonntag, wird das Thema sein, wo ist Gott in schweren Zeiten? In Krisenzeiten, in Krankheit, wo ist Gott in schweren Zeiten? Wo ist Gott in der Nacht? Wo ist Gott in der Einsamkeit? Wo ist Gott in schweren Zeiten? So, herzlich eingeladen zu diesen Gottesdiensten. Heute Abend werden wir uns ein paar Gedanken über Hingabe machen. Gestern hatten wir Integrität und heute machen wir ein Stückchen weiter an dieser Sache. Hingabe zu einer Sache, zu einem Werk, zu einer Vision. Und dann nach dem Lied werden wir einen geistlichen Teil haben, warum man vielen Menschen nicht helfen kann und warum Gott sogar vielen Menschen nicht helfen kann. So, ich weiß nicht, ob du schon so etwas erlebt hast. Du möchtest jemand helfen und kannst nicht helfen. Die sind die Hände gebunden. Warum du und warum Gott, warum niemand einem Menschen richtig helfen kann. Aber heute Abend zuerst einmal zum Thema Hingabe zu einer Sache. Wir wollen ja eine mündige Gemeinde hier werden, eine überdurchschnittliche Gemeinde werden, geistlich motiviert und geistlich stark. So, Gott hat mit uns große Pläne, ihr Lieben, mit jedem von uns. Und ich möchte euch einfach motivieren. Der Teufel, der versucht dich zu degradieren. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Und das hörst du jeden Tag. Am Arbeitsplatz, in der Familie, wo auch immer. Aber ich möchte, und das ist mein Auftrag als Diener Gottes, dich zu motivieren. Gott hat große Pläne mit jedem von uns. Selbst der Kleinste von uns soll 1000 jagen. Der Kleinste von uns. Und Gott hat diese großen Pläne mit uns. Und wir müssen daran arbeiten, damit wir unser Bestes erreichen. Kein Mensch wird hervorragend oder etwas Besonderes leisten oder etwas Besonderes sein, wenn er nicht mit seiner ganzen Lebenskraft sich einer Sache hingibt. Also jeder, der zu etwas kommen möchte, etwas schaffen möchte, im Natürlichen wie im Geistlichen. Das, was wir immer in diesen Blogs machen, so 10, 15 Minuten, das ist Motivation. Das soll dich motivieren, aus dir etwas Besonderem zu machen in den nächsten Wochen und Monaten. Michelangelo hatte so eine große Liebe für seine Kunst, dass er oft nicht einmal so eine ganze Woche die Kleider auszog. Der blieb in seinen Kleidern, schlief ein sogar auf dem Gerüst und malte, nachdem er wieder aufwachte, weiter. Oder stieg nur runter, damit er nicht von oben runterfiel. Oder Händel übte so lange am Klavier, bis seine Finger so wie Löffel wurden. So, Hingabe an eine Sache. Wenn du etwas Besonderes werden möchtest, du musst ganz machen oder gar nicht. Denn so halbe Sachen zahlen sich nichts aus und machen einen gar nicht glücklich. Denn letztendlich in dem, was du tust, solltest du glücklich sein. Wir wollen uns nicht mit allgemeinem zufrieden geben, so mit dem Durchschnitt, mit dem Nominellen, sondern lasst uns wirklich ein hohes Ziel für unser Leben setzen. Großes für unser Leben einfach erwarten. Setz dir große Ziele. Das Jahr ist noch nicht vorbei. Du kannst also jetzt noch anfangen, im Februar dir große Ziele zu setzen. Fang an, Besonderes von Gott zu erwarten, von deinem Leben. Und auch wir haben diese große Kirche. Wir wollen etwas für Gott Großes tun. Gott hat uns schon präpariert und einfach zubereitet, zugerüstet für etwas Großes. Was es kommt, wissen wir nicht im Detail. Aber wir arbeiten und steuern auf das hin. Starke Menschen geben sich ihren starken Gedanken hin. Starke Menschen geben sich ihren starken, großen Gedanken hin. Also wenn du klein denkst, wirst du klein werden. Denkst du groß, wirst du groß werden. So wie ein Mensch denkt, so lebt er, so handelt er, so reagiert er. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gute Worte haben von Gott her, dass wir Prophezeiungen haben, dass wir Visionen haben, dass wir Träume haben, die wir dann umsetzen und verwirklichen. Und diese Selbsthingabe, vor allem die Römer, ich denke nur an diesen Papyruskrieg, da war ein Orakel, nach welchem derjenige, der den Sieg haben werde, deren Anführer sich selbst dem Tod preisgeben will. Und da hat einfach dieser Kämpfer nachher, dieser römische Feldherr, sich in den Tod gestürzt, weil er den Glauben hatte, weil die Römer den Glauben hatten, weil, wenn der Anführer sich in den Tod stürzt, werden die Römer Sieg haben. Ein Orakel. Oder ich denke, Alexander der Große, ein Orakel, ein Wort irgendwo vom Delphi hat ihm so motiviert, du wirst Weltbeherrscher werden. Und daran hat er sich festgehalten. Selbsthingabe, hingegeben an ein Wort, an einen Traum, eine Vision. Ich kann's nicht lassen, wehe mir. Die ersten Christen, ich denke nur die Jünger, wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Sie waren hingegebene Menschen. Und hingegebene Menschen werden immer, das kann ich schriftlich geben, sogar mit einer Urkunde und Siegel, werden Erfolg haben. Hingegebene Menschen werden immer Erfolg haben. Normansen, ein Missionar draußen auf dem Missionsfeld, schrieb an seine Missionsgesellschaft draußen und hat Mitarbeiter angefordert. Und jetzt, ich will nur vorlesen, was er der Missionsgesellschaft geschrieben hat, welche Mitarbeiter auf dem Missionsfeld gebraucht werden. Es müssen die tüchtigsten Leute sein, die wir haben, schrieb er. Keine heißblütigen, cholerischen Naturen, sondern langmütige, freundliche, aufopferungsfähige, liebevolle Männer und Frauen. Keine Sanguiniker, die in einem Augenblick himmelhoch jauchzend und dann gleich über die kleinste Widerwärtigkeit wieder im Leben stolpern. Vielmehr Leute, die mit Gott als der unbedingten Wirklichkeit rechnen, wie man mit Zahlen rechnet und sich am Sieg schon freuen im Voraus, also die Glauben haben. Wählen Sie für uns bitte Brüder und Schwestern aus, die vor keine Strapazen zurückschrecken, die mit ihrem Gott auch über Mauern springen. Augenblicksmenschen sind wenig brauchbar. Hingabe. Augenblicksmenschen sind wenig brauchbar. Wenn Sie junge, begabte, gesunde, gläubige, ein bisschen ängstliche, gewissenhafte, aber mit Energie und langmütiger Geduld, mit inniger Liebe zum Herrn, zu den Brüdern und zu den Geschwistern und zu allen umkämpften, ausgerüstete Brüder haben, dann schicken Sie uns diese Leute, diese Brüder und Schwestern. Also hingegebene Menschen, die werden gebraucht im Werk Gottes. Die werden heute gebraucht. Es gibt so wenige Menschen, die einfach ihr Leben so auf den Altar legen, wie man das so schön in Kananäisch sagt, und dann sich für Gott verzehren und für Gott aufarbeiten. Hingabe. Ich glaube, das beste Bild für Hingabe, Salomo schreibt, geh hin zur Ameise, lerne von der Biene. Würde ich das heute Abend noch ein bisschen über Hingabe sagen, gehe zur Biene und schau, wie die Biene arbeitet. Die ist total hingegeben. Es gibt den Bienentod und die Biene stirbt an Überarbeitung. Der Bienentod ist Überarbeitung. Bienen lieben reine Blumen. Andere Blumen ekeln die Bienen an. Sie gehen nicht auf alle Blumen. Bienen gehen auch nicht in stinkende Gegenden. Sie ekeln sich vor schlechten Lüften. Bienen sind sehr fleißig und sie arbeiten nur, um anderen das Leben zu versüßen. Das sind Bienen. Sie arbeiten, um nur anderen das Leben zu versüßen. Hingabe. So, wenn ich zum Thema Hingabe spreche, ich denke, das können wir auch so ein bisschen auf unseren Gottesdienst übertragen. Unser Gottesdienst ist, anderen das Leben zu versüßen, so süßen Liebesdienst zu erweisen. Und dergleichen. Biene ist schmucklos, nicht so schön wie die Schmetterlinge. Bienen haben eine Königin. Wir haben auch nur einen König, Jesus Christus. So nur eine einzige Königin. Und der dienen sie mit totalen Hingabe. und weh, wenn du die Biene berührst. Weißt du, wenn ein Mensch sie berührt, sticht sie. Sie will also nicht, sie ist rein. Die Biene ist rein, sie will nichts mit etwas Unreinem zu tun haben. Hingabe. Paulus schreibt einmal an Timotheus, ein Kämpfer enthält sich. So, Hingabe ist auch ein Stück Enthaltsamkeit. Interessant ist, das alte Griechenland, Paulus hat wahrscheinlich den Gedanken von diesem Kampf und Hingabe von den alten olympischen Spielen in Griechenland genommen. Der olympische Kandidat, der Spieler, der teilnehmen durfte an den Olympischen Spielen, 8 Monate vor dem Kampf hat er kein Fleisch mehr essen dürfen, kein Wein mehr trinken und musste von seiner Frau getrennt leben. Also eine totale Enthaltsamkeit, das ist Hingabe. Wenn man eine Goldmedaille haben möchte, 8 Monate kein Fleisch mehr essen, kein Wein mehr trinken und sich von seiner Frau trennen, musste verzichten auf etwas Besseres verzichten, etwas Größeres, etwas Wichtigeres, nämlich diese Medaille. Er musste ein Höchstmaß an Zeit, an Kraft und an Liebe beziehungsweise an Opfer bringen, um die Höchstleistung zu erringen. Er musste sich selbst aufgeben, seine Gefühle aufgeben, die Preisgabe des Ichs. Das war von diesem olympischen Spieler damals gefordert. Da gab es noch kein Doping als solches. So, nur nebenbei. Also, Hingabe. Ein Kämpfer enthält sich. Enthält sich. Und wir müssen heute Abend, wenn wir Diener, Knechte und Mägde Gottes sein möchten, wir müssen alles auf eine Karte setzen. Alles oder nichts. Nur so werden wir erfolgreich und nur so werden wir glücklich sein und nur so werden wir auch ein Segen sein für andere Menschen. In der Bibel heißt es einmal, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Wir müssen lernen, dass wir alles auf eine Karte setzen und keine Kompromisse eingehen, sondern die Hand an den Flug legen und nicht mehr zurückschauen. Hingabe, das ist also, wir haben nur eine Richtung, vorwärts. Wenn du das in deinem Leben begriffen hast, ich darf nicht mehr rückwärts gehen, ich darf mich nicht verschlechtern. Wenn ich mich verändere, dann nur verbessern, aber nicht verschlechtern. Das gilt für alle Bereiche des Lebens, nicht nur für den Glauben. Immer sich verbessern. Es gibt nutzlose Menschen und es gibt beitragende Menschen. 2 Arten von Menschen. Nutzlose Menschen und beitragende Menschen. Und die Frage, die ich mir heute Abend stelle, was für ein Mensch bin ich, was für ein Mensch bist du, was für Menschen sind wir Berliner hier? Sind wir nutzlose Menschen oder sind wir beitragende Menschen? Ein erfolgreicher Mensch nützt immer der Gemeinschaft. Gestern hatten wir von Integrität. Ein erfolgreicher Mensch, schau die erfolgreichen Menschen, die wirklich erfolgreichen, also nicht nur Money machen und nicht nur Geld machen und nicht nur andere ausnehmen, sondern wirklich erfolgreiche Menschen an, schau sie an, sie nützen immer der Gemeinschaft. Immer der Gemeinschaft. Jeder Mensch ist nicht nur verantwortlich für das, was er tut, sondern auch für das, was er nicht tut. Von uns hängt sehr viel ab. Ich komme zum Schluss mit 2 kleinen Gedanken noch. 2. Mose 17, Vers 11, da ist der alte Mose, sogar Alte können nützlich sein, beitragende Menschen sein. Moses kann nicht mehr unten in die Schlacht gehen, mit dem Josua gegen Amalek kämpfen, aber er kann Hände hochheben und Hände hochhalten. Und indem er die Hände hochhält, wisst ihr, was Hände hochhalten ist? Ergeben. Hingabe. Und wenn wir uns Gott ergeben, wenn wir uns Gott hingeben, dann siegt das Volk Gottes, dann siegt das Werk Gottes, dann siegt der Heilige Geist, dann siegt Gott durch uns. So, und sobald seine Hände wieder sanken, sobald er wieder an sich dachte, an seine Müdigkeit, an seine Schlappheit, an seine Trägheit dachte, an seine Gefühle dachte, hat der Feind wieder gesiegt. Und sobald wir wieder an unsere Gefühle denken, oh, ja, es ist kalt und stürmisch und regnet und ach, der Wind bläst mir zu hart ins Gesicht, dann siegt der Feind. Und sobald er die Hände unten hatte, gab es Niederlage. Uns muss es klar sein, dass wenn wir uns Gott hingeben, haben wir positive Gedanken. Unser Herz ist voll mit Wunden. Dann fließt nämlich der Heilige Geist in unser Leben hinein. Dieses Hände hochheben ist etwas Geheimnisvolles. Die meisten Leute haben es nicht begriffen. Weißt du, ich habe einmal so über das Hände hochhalten gepredigt und habe sehr gute Gedanken drin gehabt. Und dann kommt eine alte Oma zu mir und nach der Predigt und sagt, ich möchte dir noch ergänzend ein paar weitere Gedanken geben zum Thema Hände hochhalten, was da passiert. Wenn man die Hände hochhebt, da gehen die Herzensklappen auf und dann kann der Geist Gottes so richtig ins Herz hineinströmen. Ich fand es toll. Ich fand es toll, wenn ich meine Hände emporheben kann, der Geist Gottes in mein Herz hineinströmen, da gehen die Klappen auf. So, wenn ich mich so verschließe und du weißt ganz genau, wenn jemand so sitzt im Gottesdienst oder vor einem Referat, vor einem Vortrag, der sagt, lass ihn ruhig erzählen, was er da erzählt. Ist gut. So und so weiter. Aber wenn jemand auf dem Stuhlkante vorne sitzt und sich nach vorne bückt, dann will er noch mehr haben. So, Körpersprache. Unser Körper spricht eine ganz gewaltige Sprache. So, deshalb lasst uns unsere Hände gebrauchen und einfach Gott erheben, Gott hingeben. Aber nicht nur unsere Hände, sondern auch unser Leben, auch was es auch immer ausmacht. Unsere Hände zu Gott emporstrecken, unser Herz zu Gott emporstrecken, voll Geistes sein und der Allgemeinheit dienen. Also es gibt beitragende, nutzt und nutzlose Menschen. So, ich möchte ein beitragender Mensch sein. Auch wenn ich nur vielleicht 5 Minuten jemanden glücklich mache. Oder vielleicht nur 5 Sekunden. Schon 5 Sekunden reicht es aus, um jemanden glücklich zu machen. Dann habe ich schon eine Perle in der Herrlichkeit Gottes. Und lasst uns Schätze sammeln, die im Himmel sind. In der Bibel heißt, lasst die Menschen eure guten Werke sehen und sie werden den Vater im Himmel preisen. So beitragende Menschen. Hingabe. Versuch es mal. Versuch einmal, dich irgendwo jemand hinzugeben. Nicht dich bezahlen lassen. Heute wird, ob jetzt Krankenschwester ist, früher waren die Diakonissen, das waren hingegebene Menschen. Heute muss man für die Diakonisse genauso viel bezahlen wie eine Rotkreuz-Krankenschwester. Oder was es auch sonst immer sein mag. Jeder Dienst lässt sich bezahlen. Aber Hingabe ist, wo man etwas macht, was man eigentlich nicht mit Geld bezahlen kann und auch gar nicht eine Bezahlung wartet, wo man nicht einmal ein Dankeschön erwartet. Das ist Hingabe. Denn dann haben wir unseren Lohn. Wenn du deinen Lohn, deinen Zahltag bekommst, wenn du dein Dankeschön bekommst, deine Medaille bekommst, dann hast du deinen Lohn dahin. Hingabe ist etwas zu tun für Gott, aber der ist so weit weg. Aber wir haben Menschen hier untereinander. So, wir können, wenn wir den Menschen dienen, da dienen wir Gott, denn jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. So, wir finden unseren Bruder, wir finden Gott in unserem Bruder. Denn in der Bibel heißt, wie kannst du sagen, ich liebe Gott, den du nicht siehst, wenn du deinen Bruder nicht liebst, den du siehst. So ist es so wichtig, dass wir die Realität hier, diese Hingabe bei unserem Bruder, unserer Schwester unter uns umsetzen. Und wenn wir das tun, haben wir Gott einen Dienst erwiesen, der hoch im Himmel über alles thront, alles unter Kontrolle hat und alles beherrscht. Also Thema Hingabe. Hingabe einer Vision, Hingabe einer Idee. Wenn du was machst, mach etwas ganz. So gut wie du kannst. Mit einer totalen Hingabe. Und übe. Wenn dieses Mal dir etwas gut gelungen ist, mach das nächste Mal das Gleiche bei jemand anders noch besser. Steigere dich. Also, geh vorwärts, sei fortschrittlich und bleib nicht stehen. Okay? Lasst uns aufstehen und noch ein Lied zusammen singen, den Vater im Himmel preisen und ihn anbeten. Und lasst uns bitten, Gott, gib mir ein Herz der Hingabe. Wenn ich dir diene, wenn ich dein Wort verkündige, dann will ich ganz dein Wort verkündigen. Wenn ich gehe, dann will ich ganz für dich gehen. Wenn ich bete, will ich ganz für dich beten. Wenn ich singe, will ich ganz bei der Sache sein und dich loben und preisen. Und immer wenn wir was tun, immer ganz sein. Jesus war ein hingegebener Mensch. Als er Kind war, war er ganz Kind. Als er Zimmermann, Sohn war, Handwerker war, war er ganz Handwerker. Als er Rabbi und Lehrer war er ganz Rabbi und Lehrer. Und als er als Messias am Kreuz starb, war er ganz Messias, hat sich um gar nichts mehr anderes gekümmert, als nur um die Versöhnung der Welt mit Gott. So, was wir tun, lass uns immer ganz sein. in unserer Hingabe total. Und das wird gesegnet von Gott, das wird anerkannt von Gott, das wird registriert von Gott, das erregt Gottes Aufmerksamkeit. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Abend ein Stück weit zeigst, was wir alles für dich tun können. Du zeigst unser Arbeitsfeld. Du zeigst die Bereiche unseres Lebens, Herr Jesus, und du zeigst uns, wenn wir unsere Hände erheben und uns dir hingeben, wenn wir der Schau, der Vision, dem Traum, Herr, der Offenbarung hingeben und gehorsam sind, was du uns befohlen hast und tun, wir werden Zeichen und Wunder erleben. Vater, ich danke dir für diese große Fülle deiner Herrlichkeit, die du uns auch heute Abend wieder ganz neu vermittelst. Danke, Herr Jesus, für diesen heutigen Abend. Amen. Lasst uns wieder Platz nehmen. Heute Abend werden wir ein Psalmwort lesen, Psalm 50. Und wir kennen Vers 15. Aber ich möchte im Zusammenhang auch die anderen Verse lesen und euch herzlich einladen, die anderen Verse mitzulesen. Also morgen wird das Thema sein, Freisetzung von Kreativität zur Verherrlichung Gottes. Ganz herzlich dazu eingeladen, nächsten Freitag mit Freuden ernten und nächsten Samstag vergeben hilft leben. Und heute Abend schauen wir im Psalm 50 hinein. Und da heißt es, Vers 14, bring Gott als Opfer dein Lob und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Mein Thema heute Abend ist, warum man vielen Menschen nicht helfen kann. Und ich möchte zuerst einmal, bevor ich von Menschen zu Menschen, ob sie ihnen helfen oder nicht helfen können, zuerst mal, warum Gott vielen Menschen nicht helfen kann. Da heißt es, bring Gott als Opfer dein Lob und erfülle dem Höchsten dein Gelübde. Rufe mich an am Tag der Not, dann rette ich dich und du wirst mich ehren. Rufe mich an am Tag der Not, dann rette ich dich und du wirst mich ehren. Zum Frevler spricht Gott, was zählst du meine Gebote auf und was nimmst du meinen Bund in deinem Mund? Dabei ist Zucht dir verhasst, meine Worte wirfst du hinter dich. Siehst du einen Dieb, so läufst du mit, du machst dich mit den Ehebrechern gemein, dein Mund redet böse Worte und deine Zunge stiftet Betrug. Von deinem Bruder redest du schändlich, auf deinem Sohn, deiner Mutter häufst du Verleumdung. Das hast du getan und ich soll schweigen. Meinst du, ich bin wie du? Ich halte es dir vor Augen und trüge dich. Begreift es doch, ihr, die ihr Gott vergesst. Sonst zerreiß ich euch und niemand kann euch retten. Wer Opfer des Lobes bringt, ehrt mich. Wer rechtschaffen lebt, dem zeige ich den Weg des Heils. So, warum man vielen Menschen nicht helfen kann. Gott will helfen. Amen. Gott ist interessiert, dass jedem geholfen wird. Zuerst eine russische Fabel, ein russisches Märchen. Es war ein freundlicher Mann in einem Dorf, ein Großgrundbesitzer, der war bereit, den Armen zu helfen. Aber dieser große Bauer hielt viele bissige Hunde oder mehrere bissige Hunde auf seinem Hof und die liefen frei herum. So niemand von den Armen traute sich je auf seinem Hof. Was nützt dann diese ganze freundliche Einstellung von diesem Großgrundbesitzer oder diese sprichwörtliche Freundlichkeit des Mannes, wenn kein Armer zu ihm kommen kann, wenn er sich abschirmt? Der Herr schirmt sich nicht ab. Der Herr hat immer Sprechstunde. Der Herr sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und was mich erstaunt, obwohl der Herr keine bissigen Hunde auf dem Hof herumlaufen lässt und jeder kommen darf, der kommen möchte, dass dennoch so wenige zu Jesus kommen. Woran liegt das Problem? Was ist es? Obwohl der Weg zu Gott bereits inzwischen so leicht ist, er ist schon fast asphaltiert, und dennoch gehen so wenige da drauf. Was ist die Ursache? Es gibt ja so viele notleidende und kranke Menschen, die Hilfe bitter nötig hätten und bräuchten. So viel Verwundete, so viel Verletzte, so viel Kaputte. Warum kommen die Menschen nicht? Die gehen lieber zum Psychiater, die gehen lieber in der Therapie, die bezahlen lieber Heidengeld, schlucken halbe Apotheke auf und sind trotzdem nicht gesund. Warum suchen sie nicht Hilfe bei dem, der wirklich helfen könnte? Sogar irgendwo im Alten Testament heißt es beim Propheten Jeremia, sie machen sich löchrige Brunnen, die kein Wasser geben. Die werden doch nicht satt. Und er sagt, kauft Brot bei mir umsonst, ohne Geld. Und wisst ihr, meistens das, wenn es etwas umsonst gibt, die meisten Leute haben immer so Fragezeichen. Das ist was faul an der Geschichte, wenn es etwas umsonst gibt. Aber das Evangelium ist eine kostenlose Sache. Es ist eine freie Gabe Gottes. Viele Menschen weisen die Hilfe einfach ab. Sie lassen sich nicht helfen. Das ist Problem Nummer eins, warum man vielen Menschen nicht helfen kann. Es ist zu billig. Das ist eine Entschuldigung. Es kostet nicht. Würde der Herrgott etwas von den Menschen verlangen? Harte Yoga-Übungen, Meditationsübungen, Sporttraining oder Enthaltungskuren oder Fastenkuren, die würden das bestimmt machen. Aber nein, er sagt, bitte, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Als die Spanier Südamerika entdeckten, dort eine Weile dort waren, bekamen die Spanier plötzlich Gicht. Und sie litten sehr schwer unter der Gicht, den die Spanier dort, also die Südamerikaner dort hatten. Und sie haben rausgefunden, die Indianer haben eine gute Medizin gegen die Gicht. Und unter den Indianern ist ein Heiler da, der den Spaniern sehr gut helfen könnte. Aber die Spanier sind nicht zu den Indianern gegangen und sie ließen sich auch auch ihre Medizin nicht angewandt und sie ließen sich auch von dem Heiler nicht heilen. Da sagte einer, ich weiß, dass unter den Indianern ein berühmter Heiler ist, aber er ist ein Indianer und er würde von mir erwarten, dass ich ihm eine gewisse Aufmerksamkeit zolle. Und da ich solches nun einem Farbigen niemals zuwenden kann, so ziehe ich vor zu bleiben, wie ich bin, krank. So, denn er müsste anerkennen, der Indianer kann mir helfen und ich werde mich nicht demütigen. Warum man vielen Menschen nicht helfen kann, sie sind stolz. Stolz, sich von einem Indianer, jetzt in diesem Fall hier, wie die Spanier in Südamerika, sich helfen zu lassen. Von diesem Jesus, vom Christentum, vom Glauben, sich helfen zu lassen. Stolz ist die Ursache, dass so viele Menschen weiter dahin siechen, weil sie sich nicht unterordnen können. So ein Laienbruder. Ich habe schon öfters gehört, so Pfingstler. Ja, die sind ungebildet, die sind viel zu einfach, die haben nicht studiert, kein Doktor, kein Med und kein Phil und kein nix dahinter. So. Arme, elende Menschen. Und die sollen helfen, die haben gar keine Ahnung. Und meistens sind es die Leute, die wirklich Kranke heilen, die haben gar keine große Ahnung von den Krankheiten. Aber was die haben, sie kennen die Kraft Gottes. Und dann zu stolz, sich unter dies zu stellen. Der amerikanische Evangelist Moody erzählt eine interessante Geschichte, die er irgendwo gelesen hat. Ein armer Soldat in Russland, der war in der Kaserne und war sehr bedrückt über seine Schulden. Es war ziemlich, als er hat gerechnet am Abend, es war eine ziemlich große Summe von Schulden, was so zusammengekommen ist, was er so verursacht hatte. Und dann, als er alles zusammengerechnet hat, schrieb er drunten den Satz, wer soll das bezahlen? Und dabei ist er eingeschlafen unter diesem Satz, mit dieser großen Summe, und wer soll das bezahlen? Und in dieser Nacht, und er schlief einfach so am Tisch und schnarchte, und dann ging Zar Nikolaus verkleidet als Soldat durch die Kaserne und dann einfach mal inspiziert, wie seine Soldaten sind. Und dann sieht er diesen armen Soldaten über seine Rechnung und dem Satz, wer soll das bezahlen? Dann hat er den Griffel genommen, der noch daneben lag, und hingeschrieben Nikolaus. So, und als der junge Soldat morgens aufwacht oder als er wieder zu sich kommt und aufwacht, liest er, wer soll das bezahlen? Dann liest er Nikolaus. Es war nicht der Nikolaus, sondern Zar Nikolaus. Bezahlt ihm die Rechnung. Weil der Zar an diesem Abend so guter Laune war, einfach gesagt, ich mache das für diesen guten Mann. Wer soll das bezahlen? Jesus gibt echte Lebenshilfe. Wenn du erschöpft bist, wenn du fertig bist, du solltest nur ihm eine Chance geben. Die meisten Menschen geben Jesus keine Chance. Deshalb kann Jesus vielen nicht helfen. Und wir haben eine Problemlösung. Das ist Jesus Christus. Rufe mich an in der Not. Rufe mich an in der Not. Aber sie sind zu stolz, zu rufen wie jene Spanier. Ich habe festgestellt, ich bin jetzt schon über 30 Jahre im Predigtdienst und habe schon so vieles kommen und sehen und gehen gesehen. Und ich habe festgestellt, dass im Durchschnitt die Menschen etwa 7 Jahre brauchen. Wenn einer sich heute bekehrt, er braucht 7 Jahre, bis er endlich mal in die Seelsorge geht. Bis er sich irgendjemand anvertraut, nachdem die Ehe kaputt ist, nachdem die Psyche kaputt ist, nachdem alles kaputt ist, dann schnell den Seelsorger, nachdem die Ärzte auch nicht mehr weiterhelfen konnten. Denn den meisten Menschen fällt es so schwer, über sich selbst zu reden. Sie schämen sich. Und das ist Stolz. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir wirklich mal aus uns rausgehen und mal auch einem Seelsorger anvertrauen, mal beichten, mal auspacken. Denn es hat keinen Wert, wenn wir Gras drüber wachsen lassen über bestimmte Dinge. Manche Dinge müssen beim Namen genannt werden und ausgesprochen werden, damit sie vergeben werden. Und diese Dinge, sobald sie ausgesprochen sind, haben sie die Macht an uns verloren. Wir werden später, nächste Woche oder nächsten Wochen darüber sprechen. Viele Menschen schämen sich, Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Ich möchte niemand belasten. Auch wieder eine falsche Bescheidenheit. Ich möchte niemand zur Last fallen. Aber dazu sind wir da. Dazu sind Brüder und Schwestern in der Gemeinde da. Deshalb ist die Gemeinde Jesu da, dass man einander dient. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wir müssen uns gefallen lassen, dass wir uns einander dienen lassen. Der eine kann das, der andere jenes. So Integrität haben wir gestern Abend gehört. So, dass wir uns einander bedienen. Heute bist du stark, morgen bin ich schwach und heute bin ich stark und wieder so umgekehrt. So geht es dann hin und her. So, lieber rennen die Leute zu Selbsthilfegruppen oder versuchen sich selbst zu helfen, aber du kannst es nicht. Du kannst es nicht, du brauchst Hilfe. Und jede Hilfe kommt immer, wenn uns geholfen werden sollte, immer von außen. Wir denken immer, ich könnte mir selbst vieles helfen. Du kannst dich an deinen Schnürsenkel dich nicht hochheben, selbst wenn du dich noch so anstrengen würdest. So, es muss uns geholfen werden. Es muss uns geholfen werden. Und Gott hat eine Hilfsaktion in Jesus Christus gestartet und jedem kann geholfen werden, dem, der sich helfen lassen möchte. Aber hier heißt es zuerst, bring Gott dein Lob, okay, bete Gott an, preise ihn, ehre ihn, gib ihm die gebührende Ehre. Also ehre Gott. Also das heißt, geh aus dir raus und fang an, Gott zu ehren. Oder fang an, jemand zu ehren. Ich würde jetzt nicht nur jetzt Gott allein als Lobobjekt sehen, sondern auch einen Menschen. Dir kann niemand helfen, zu dem du kein Vertrauen hast. Der beste Professor, der beste Doktor, der beste Psychiater, der beste Seelsorger kann dir nicht helfen, wenn du zu ihm kein Vertrauen hast. Kein Pastor kann dir helfen. Kein Heiler kann dir helfen. Da können 100 Billy Smiths kommen, die werden dir nicht helfen können, wenn du kein Vertrauen hast. Erst die Vertrauensbasis ist die Grundvoraussetzung. Gott kann dir helfen, wenn du zu Gott Vertrauen hast. Ein Mensch kann dir helfen, sogar das schwächste Glied der Gemeinde Jesu Christi kann dir helfen, vorwärts zu gehen, wenn du Vertrauen hast. Bruder, bet mit mir. Deshalb heißt es in der Bibel, wenn jemand krank ist, der rufe die Ältesten der Gemeinde, damit sie mit ihm beten. So, wenn du einen Ältesten rufst, wenn ich jemanden anrufe, komm bitte bet mit mir, habe ich Vertrauen zu ihm, dass sein Gebet hilft. Also, warum Gott manchmal nicht helfen kann, ist, weil unser Vertrauen so zerstört ist, dass wir niemanden mehr vertrauen, manchmal nicht einmal um sich selbst. So konfus und so kaputt sind wir manchmal. So, zuerst einmal, Gott will gebeten werden. Der Mensch, der Seelsorger will gebeten werden. Der Arzt will gebeten werden, wenn du zum Arzt gehst. Aber ich denke, unser bester Oberarzt ist Herr Jesus Christus. Glaubt ihr das? Der ist der beste Arzt aller Ärzte. Er ist der Erfinder jeder Medizin, jeder Heilmethode, jeder Kur und jeder Therapie. Es will gebeten werden. Gott tut nichts ohne einen Auftrag von dir und mir. Wir müssen Gott beauftragen. Rufe mich an. Ohne Anruf, ohne Bitte geschieht nichts. Wir hatten gestern das Thema mündiges Christentum. Du musst deinen Mund aufmachen. So viele Menschen sind maulfaul. Die denken, das weiß doch der liebe Gott schon, dass ich krank bin, dass es mir dreckig geht, dass ich in Not bin. Sie machen ihren Mund nicht auf. Gott will gerufen werden. Gott will, dass du ihm sagst, obwohl er alles weiß. Sogar Jesus, als der vor dem Kranken dort ist, sagte, was willst du, dass ich tun soll? So, der muss sein Maul aufreißen. Der muss sagen, was ihm fehlt, wo ihm der Schuh drückt. Wisst ihr, das ist so furchtbar. Man kann den Leuten heutzutage nicht beibringen, Mund aufzumachen. Und deshalb passiert so wenig, deshalb kann niemand helfen. Guck mal, der liebe Gott ist kein Kinderarzt. Der Kinderarzt untersucht es und so weiter, weil die Kinder nicht sagen können. Aber du bist kein Kind. Du kannst sagen, was dir fehlt. Und deshalb sag ihm, was dir fehlt. Sag einfach mit deinen Worten dem Herrn, wenn du irgendeine Not hast, dann kann dir geholfen werden. Vielen Menschen kann nicht geholfen werden, weil sie erst 7 Jahre warten, bis sie schließlich sich irgendwo aufraffen, weil es alles andere nicht mehr funktioniert, in die Seelsorge zu gehen und dann schließlich zum Arzt zu gehen oder was es auch immer ist, schließlich, weil es nichts mehr läuft. Aber es könnte viel früher einem Menschen geholfen werden. Du musst also um Hilfe bitten. Lukas Kapitel 6, Vers 20, ein schönes Wort. Glückselig ihr Bettler, steht da. Glückselig ihr Bettler. Betteln muss gelernt werden. Betteln ist eine Kunst. Nicht jeder kann betteln. Betteln ist eine Kunst. Glückselig sind die Bettler, diese Bettlergestalten. Als Bettler, die sich als Bettler vor Gott wissen. Das ist der wahre Mensch. Der wahre Mensch, der vor Gott steht. Ich brauche wieder. Herr, ich brauche wieder neues Hemd, neue Schuhe. Ich brauche wieder das und das und so weiter. Bettler, glückselig sind die Bettler. Glückselig sind die geistlichen Bettler, die am Geist arm sind, nicht die Dummen. Nicht die Dummen, sondern die an Gottes Geist arm sind. Die wissen, das Göttliche ich brauche, ich ziehe es an, ich verlange, ich sehne mich danach, nach dem wahrhaft Wertvollen, nach dem Ewigen, nach dem Gottesreich. Und ich muss bitten, bitte um Großes und dir wird auch das Kleine noch dazugelegt. In Jeremia Kapitel 33, Vers 3 heißt, tu deinen Mund weit auf. Meinen Kindern habe ich gelehrt, Kinder, wenn ihr irgendwo zu Gast seid, zu Hause, wenn es schnell gehen muss, so ist okay. Aber wenn ihr irgendwo zu Gast seid, bitte kleine Bissen, denn die kleinen Kinder, die wollen ganz schnell fertig werden und zum Sandkasten rennen. So, ganz kleine Bissen. Aber hier, Wort Gottes fordert Jeremia 33 auf, tu deinen Mund weit auf und lass ihn füllen. Das heißt, du sollst von Gott Wahnsinniges, Großes, Gewaltiges, Unaussprechliches anfordern. Du kannst also mehr bitten und er wird dir geben, ein gerüttelt, das ist natürlich so ein bisschen skandinavisch, aber ein gerüttelt, ungeschüttelt Maß geben. Er wird dir die Fülle geben. Das Kleine wird dir auch zugelegt, das Irdische wird dir auch zugelegt, wenn du von Gott Großes bittest. Jesus hat nie einen Menschen zurückgewiesen, der um Erbarmen ihn bat. Jesus hat nie einen Menschen zurückgewiesen, der um Heilung des Leibes oder der Seele gebeten hat. Heilung ist Gottes Wille. Und wenn du sagst, lieber Gott, mach mich gesund, dann betest du im Willen Gottes. Musst nicht fragen, ist das Gottes Wille oder nicht. Es ist Gottes Wille, dass du gesund bist. Gott hat Krankheit nicht geschaffen. Das kam erst durch den Sündenfall, durch die Verdorbenheit der Menschheit, durch die Zivilisation. All das kam erst in diese Welt hinein. Das war nicht. Arbeitslosigkeit ist auch die Natur kennt keine Arbeitslosigkeit. Aber Arbeitslosigkeit ist einfach eine Entwicklung aus der Wirtschaft, Ökonomie unserer Zeit. So, es gibt genug Arbeit, aber das ist eine Finanzmacht, eine Politik ist das, Arbeitslosigkeit. Und viele andere Dinge, die sind nicht natürlich. Aber das Natürliche ist Gesundheit, dass der Mensch ausgelastet ist, dass er glücklich ist und dergleichen. So, Gott will das Beste für seine Kinder. Rufe mich an, zum Frevler natürlich, zu dem Gottlosen und so weiter. Brauchst du meine Gebote, du musst mit meiner Gesetzmäßigkeit, mit meiner Ordnung nicht rechnen. Also wenn jemand nicht mit Gott lebt, was eigentlich unsere Erwartungen zerstört, unsere Hoffnungen, unsere Träume zunichte macht, deshalb kann Gott uns auch nicht helfen, weil wir nicht im Einklang mit Gott, mit dem Schöpfer, mit der Schöpfung, mit der Natur leben. Und lass uns ganz ehrlich sein, heutzutage, Was ist heute noch natürlich? Kannst du mir sagen, was heute noch natürlich ist? Alles auch künstlich, Plastik, Chemie, alles gemacht, alles Show. Wie viel Echtes oder was Echtes findest du, aber mit Gott im Einklang. Wir machen den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag. So, wir sind nicht mehr natürlich in unserem ganzen Leben, in unserem ganzen Benehmen. Aber lasst uns zu Gott zurückkommen und wir werden wieder natürlich. Wir werden das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden können plötzlich. Und wir werden differenzieren. Und das Wichtigste nach der Bekehrung, was ein Mensch macht, wenn er Christ geworden ist, wenn er Jesus kennengelernt hat, er lernt zu unterscheiden. Das Tag und Nacht. Gott schied. Licht und Finsternis, Wasser und Feste und so weiter. Und Gott schied oben und unten. Wir lernen plötzlich Unterschiede zu machen in unserem Leben, worauf es wirklich ankommt, wofür es sich zu leben lohnt und was, naja, gut, wenn ich es habe und es ist auch nicht schlecht, wenn ich es nicht habe und werde nicht dabei sterben. Viele Menschen sind nicht in der Ordnung Gottes. Leben nicht im Einklang, in Harmonie, würde ich das vielleicht heute sagen, in Harmonie mit dem Allmächtigen. Und da ist noch ein Problem, da heißt es, und erfülle dem Höchsten dein Gelübde, bezahl dem Herrn dein Gelübde. Weißt du, unser Mund ist ein großes Problem. Wir gebrauchen den Mund nicht da, wo wir gebrauchen sollten, und wo wir nicht sollten, dann ist er lose. Wir machen Versprechungen. Bezahl dem Höchsten dein Gelübde. Wisst ihr, die unerfüllten Versprechungen, ich bring's morgen zurück. Nicht nur ich, lieber Gott, dies und das, sondern schon so viele Versprechungen. Wie viele Versprechungen hast du schon in deinem Leben abgegeben? Und wie viele uneingehaltene, unerfüllte Versprechungen sind in deinem Leben da? Und die stehen zwischen dir und deinem Nächsten, zwischen dir und deiner Seele, und die blockieren dich. Die blockieren, dass der Strom des Lebens, der Strom des Segens einfach pulsiert, so wie ein Kreislauf. Das ist so richtig ein Durchfluss, das da ist, diese unerfüllten Versprechungen. Und natürlich, wie viele Versprechungen hast du Gott gegeben? Wenn ich daran denke, ihr jetzt nicht hier, aber die Alten, die im Krieg waren. Gott, wenn du mich aus der Hölle Stalingrads rausholst, ich würde dir mein Leben lang dienen. Und dann sind sie nach Hause gekommen, die Familie war noch da und haben ihre Lieben noch gefunden, das Haus stand noch da und sie haben Gott bis heute vergessen. Nur als Beispiel, so drastisch. Aber es gibt noch andere Beispiele auch. Gott, wenn ich hier noch einmal rauskomme aus dem Krankenhaus, wenn ich hier noch einmal rauskomme oder davon komme ohne Operation, dann. Ja, und jetzt bist du da und wie sieht dein Leben jetzt aus? Bist du wirklich ein hingegebener Mensch? Und dann bei Stolz. Stolz ist ein Hindernis. Zweifel ist ein Hindernis in unserem Leben. Zweifel ist das für mich. Gelten Gottes Verheißungen für mich? Kannst du mir heute Abend bestätigen, ob alle Verheißungen der Bibel für dich gelten oder nicht? Kannst du da Amen sagen, wenn du das glaubst? Für mich gelten die Verheißungen der Bibel nach wie vor immer, auch nach 2000 Jahren. Und zwar, ich nehme immer persönlich, egal ob das für die Juden war, egal ob das für Abraham war, egal ob das für Jesus Christus war oder für den Propheten sowieso, ich nehme, das ist für mich. Ich bin auch ein Kind Gottes. Ich bin auch ein Sohn Gottes. Ich bin auch eine Tochter Gottes. Du darfst es auch sagen, liebe Schwester. So, mir gehören diese Verheißungen und ich teile mit niemandem. Ich bin hier Egoist. Du darfst hier auf dieser Ebene ein großer Egoist sein. Diese Verheißungen Gottes gelten für dich. Nicht zweifeln. In der Bibel heißt es, ein Mensch, der zweifelt, ist wie eine Meereswoge, Jakobus, der schwankt einmal so und einmal so. Nein, du hast gelesen, du hast geglaubt, rede, glaube, denke und handle dementsprechend. Zweifeln ist ein großes Hindernis. Deshalb kann Gott so wenig tun. Deshalb kann er uns nicht helfen. Du solltest niemals auf die Stimme des Zweifels hören. Unglaube blockiert Gottes Wirken. Und Jesus war fleißig, als er nach Nazareth kam, als er dort aus der Gesetzesrolle vorlas. Und dort konnte er kein Zeichen tun. Wegen des Unglaubens in Nazareth. Wegen des Unglaubens konnte er nichts tun. Der Weg war blockiert für die Segnung Gottes, weil sie zweifelten. Also Stolz, Zweifel, Ungehorsam. Und unbezahlte Gelübde, das sind so Hindernisse, unbezahlte Versprechungen und uneingelöste Versprechungen sind Blockaden. Eine weitere Blockade ist bewusste Rebellion gegen Gott. Ich will nicht, dass dieser über mich herrsche. Ich will selbst bestimmen. Ich will mich emanzipieren, autonom sein, selbstständig sein. Ihr lasst mich nicht bestimmen. Rebellion ist also Sünde, Unreinheit, Unmoral. Alles Erfolgreiche hat mit Reinheit zu tun. Reine klängende Musik ist eine schöne Musik. Sobald Disharmonie ist, ist es irgendwie was faul dabei. Oder auch die Nahrung. Eine gesunde Nahrung ist eine reine Nahrung. Reinheit. Großer Segen liegt auf Reinheit. Und Reinheit gibt die Bahn frei für Gottes Wirken und Unreinheit blockiert. Unreinheit blockiert alles. Das ist auch unsere geistige Entwicklung. Als nächstes, was uns blockiert, ist Gesetze. Hier habe ich gelesen, brauchst mir nicht erzählen von den Geboten, dass du sie kennst. Ich kenne die 10 Gebote auswendig oder dies und das und so weiter. Hör mir auf, sagt Gott. Der Frevler soll mir nicht die Gebote aufzählen, weil die nicht funktionieren. Aber so viele Menschen versteifen sich auf ihre Gesetzlichkeit. So muss es sein. So war es schon immer und so wird es sein. Und wisst ihr, die Ausländer lachen über die Deutschen. Die haben für alles ein Gesetz und ein Gebot. So viele Gebote. Allein für die Einfuhr von Karamellbonbons. Gott hat dem Volk Israel nur 10 Gebote gegeben. Allein für die Einfuhr für Karamellbonbons haben die Deutschen 5400 Verordnungen. 5400 Verordnungen. Einfuhr von Karamellbonbons. Jetzt überleg mal das andere. Wie viele Gesetze? Die haben Ausländer lachen. Die haben für alles ein Gesetz. So, alles ist geregelt bei denen. Dieses Gesetz. Dieses gesetzliche Denken. Gott handelt nicht nach Schablone. So, wenn jemand hilft, ist es nicht nach Schablone. So du mir, so ich dir. Das wäre gesetzlich. Aber aus Gnade, aus Mitleid, aus Erbarmen, das ist göttliches Handeln. Also, das ist kein Gesetz dahinter, wenn er hilft jemand. Und viele Menschen, die lassen sich nicht helfen, weil sie zu stolz sind, Hilfe anzunehmen. Weißt du, wenn du jemandem hilfst, nur versuch jemanden einzuladen. Ich weiß nicht, ob ihr so auch so seid, aber die Schwaben sind es so und manche Völker auch. Ich weiß nicht, ob die Berliner so sind. Jetzt, du wirst eingeladen. Jetzt fühlst du dich verpflichtet, diese Person wieder einzuladen, damit man sich so revanchiert. So. Das ist faul. Wir sollten mit Freude dienen. Wir sollten einander einladen und nicht immer rechnen. Mich hat jemand mal eingeladen und ich habe mich gefreut, seinen Kaffee getrunken und seinen Kuchen gegessen. Und dann sagte Bruder Matudis, ich habe dich eingeladen, wann ladest du mich ein? Ich habe dich eingeladen, wann ladest du mich ein? Das ist nicht Hilfe. Und das ist auch, weißt du, wenn jemand so macht, berechnend, das ist nicht das, was Jesus wollte. Jesus sagt, lass das Brot über das Wasser fahren und zur gegebenen Zeit wirst du finden. Tue Gutes und der Vater im Himmel wird es vergelten. Tu es im Verborgenen. Lass die linke Hand nicht wissen, was die rechte Hand tut. Tu es im Verborgenen und du wirst dann über lange Zeit irgendwo die Ergebnisse bekommen. Auf welche Art und Weise immer für dich ganz persönlich. Das ist auch also eine Blockade, dass uns nicht geholfen werden kann. Weder von Gott noch von Menschen. Und so wie wir einen Menschen behandeln, ich bete schon 7 Stunden, wann kommt das Wunder? So, oder du 20 Stunden kannst beten, vielleicht kommt auch kein Wunder. Aber wie auch immer. Was noch blockiert, was noch das Wirken Gottes in unserem Leben aufhält und warum uns nicht geholfen werden kann, ist Angst. Viele werden von der Angst blockiert, sind fast gelähmt vor der Angst. Aber wer keine Angst hat, dem wird auch kein Hund was tun. Angst, Menschenscheu, Angst vor Beleidigung, Angst blockiert die Menschen. Und wisst ihr, Angst kommt aus dem Wort Enge. Angina pectoris kommt auch daher, aus Angst, weil die Leute Angst haben. Herzanfälle dergleichen. Aus dieser entwickelten Enge hier wird die körperliche Enge, die wird erlebt und erlitten. Angina pectoris, Angst. Und was passiert? Ich werde ausgelacht. Was passiert, wenn nichts passiert? Ich bete weiter, auch wenn nichts passiert. Ich halte mich dort nicht daran auf. So, ich vertraue. Ich lasse mich nicht von der Angst manipulieren. Die Angst versucht, mich in die Knie zu zwingen. So, ich frage auch nicht, warum. Hier lese ich weiter. Warum schweigst du? Oder wo bist du? Oder
und dergleichen. Immer wieder so die Fragen, die dann auftauchen. Dein Mund redet böse Worte und deine Zunge stiftet Betrug an. Redest übel über deinen Bruder, das ist natürlich noch ein bisschen anderes Thema. Aber Angst, 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 jetzt habe ich Gott vertraut und jetzt die fragen mich, mit dir wurde gebetet. Viele Christen, wenn man mit ihnen betet, kurz nach dem Gebet greifen sie zum Thermometer und gucken, ob noch Fieber da ist. Weißt du, es geht nicht um die Symptome, sondern es geht um die Macht Gottes, dass die in sich in unserem Leben offenbart und dass die wirkt. Und wir müssen nicht für die Resultate, wir sind nicht für die Resultate zuständig. Gott ist für die Resultate zuständig und wir dürfen ihm die Resultate ruhig überlassen. Manche haben Angst vor Spott, vor Lächermachung und so weiter. Deshalb rechnen sie gar nicht so groß mit Gott und erwarten nicht viel von Gott. Ein anderes Hindernis ist Gebetsarmut, deshalb passiert so wenig, weil wir so wenig beten, obwohl eigentlich in unserem Volk sehr viel gebetet wird. Wir haben da manche Gebetsnächte, 24-Stunden-Gebet, Kettengebete, alles mögliche, aber das Thema Gebet, das Thema richtiges Gebet ist nicht erfasst worden, nicht begriffen worden. Das Vaterunser, wisst ihr, das Vaterunser kannst du allein nicht beten. Es ist immer in Plural. Vater unser. Und immer uns und uns und uns und dann dein und dein. So, es ist nicht, auch das tägliche Brot. Es wird nicht das tägliche Brot dir gegeben, sonst müsstest du das Vater unser umschreiben. Gib mir mein tägliches Brot. Aber das wirst du nicht kriegen. Gib uns unser tägliches Brot und so weiter. Und dann dein Wille, dein Reich und so weiter. Und deshalb ist das Gebet, weil viele Gotteskinder sind so Einsiedler, so Einzelgänger, Einzelbrötler und Eigenbrötler, die nur für sich, sie denken nur an sich, anstatt dass sie den Horizont sprengen und anstatt dass sie weiterdenken. Und das blockiert, weil wir so eng an, nur an uns denken und nicht den Horizont sprengen. Und deshalb kommen wir zu nichts. Also dieses eigen, nur selbstsüchtige Denken ist eine Blockade. Wer anderen hilft, dem wird am allermeisten geholfen. Wer anderen hilft, wer für andere betet, für den hilft Gott dann. Wer sich von sich selber wegschaut und auf die Not der anderen schaut und anfängt für andere einzutreten, der erlebt große Wunder in seinem Leben. Deshalb, wenn du Gottes Herrlichkeit erleben möchtest, Gottes Segen in Fluss bringen möchtest, fang an für deine Freunde, das ist leicht, für seine Freunde zu beten, aber dann die nächste Stufe, das ist schon eine etwas höhere Ebene, fang an auch für deine Feinde und deine Widersacher zu beten. Für die komischen, für die besonderen Käuze, fang an für die Exoten, so in deiner Umgebung zu beten. Fang an für diese komischen Menschen zu beten und sag, Herr, ich segne sie und mach das Beste aus ihrem Leben. Du musst lernen, dich selbst zu vergessen, von dir wegzusehen und einfach zu sehen auf die anderen und du wirst sehen, wie plötzlich der Sieg Gottes in deinem Leben anfängt zu fließen. Ein anderes Problem, warum viele zu nichts kommen, weil sie nur so sporadisch beim lieben Gott auftauchen. So, hallo, guten Morgen, lieber Gott oder Heiliger Geist. Und dann sind sie wieder so bei ihrem Tagwerk, bei der Routine, bei der Arbeit. In der Bibel, Jakobus Kapitel 5, Vers 15, Jakobus 5, Vers 15, ist eine ganz interessante Passage, da wird uns der Elia erzählt. Der Elia ist ein Mensch, so wie du und ich, aus Fleisch und Blut. Ganz einfacher Mensch, sehr gefühlsbetonter Mensch, sehr ja emotioneller Mensch. Und da lese ich von Vers 15 hier. Das gläubige Gebet wird dem Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, werden sie ihm vergeben. Darum bekennt einer den anderen die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also Sünde ist eine Blockade, ein ganz grober Klotz, der uns von Gottes Herrlichkeit abhält. Sünde, was es auch immer sein mag, alles, was nicht im Einklang mit dem Wort Gottes ist, alles, was mit Gottes Wort nicht übereinstimmt, was im Widerspruch zu der Schöpfungsordnung Gottes, zum Willen Gottes, zum Ratschluss Gottes steht, das ist Sünde. Bekenn die Sünde, sie wird vergeben werden und dann viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten oder Bewährten, das ernstliche Gebet, also das ernstliche Gebet. Mir ist mal passiert, ich war in einem Möbelmarkt, habe Möbel geholt und man muss selbst abholen nachher von der Rampe. Und ich stand mit einem Lieferwagen dort und wollte meine Ware abholen. Und dann ist Folgendes passiert, da war auch einer vor mir, der hat auch Möbel bestellt und dem hat das Warten zu lange gedauert und ist weggefahren. Und er war kaum weg, waren seine Möbel da und wurde mehrmals ausgerufen, hat alles verzögert, alle aufgehalten, bitte Herr sowieso, holen Sie bitte Ihre Möbel ab. Ihre Möbel sind da, sie stehen hier und blockieren die anderen, die so, und es war eine ganze Weile, wurde aufgerufen und aufgerufen, bis dann die Schlange protestiert hat, bitte, wir wollen unser Möbel, wenn der nicht da ist, dann soll er nächstes Jahr kommen, aber jetzt ist es vorbei. Aber so war es, der hat gewartet, zuerst mal auch geschimpft, wo sind die Möbel, und dann kamen die Möbel endlich und er war nicht da. Das war für mich so eine Lektion, der hat nicht ausgehalten. Ja, es war bestellt, es war gesagt, die werden kommen, aber bis sie zusammengestellt waren, bis sie angeliefert waren, so, es hat eine Weile gedauert. Das ernstliche Gebet, das anhaltende Gebet, wer von Gott etwas haben möchte, wer möchte, dass ein Mensch ihm hilft, genau das Gleiche, der muss Geduld mitbringen, eine Portion Geduld mitbringen, dass das gelöst wird. Der Glaube bewirkt Wunder. Es geschieht dir nach deinem Glauben, heißt es. Also, wenn du von Gott was Großes erwartest, wirst du was Großes kriegen. Und Geduld tut uns Not, heißt es einmal in der Heiligen Schrift. Also, Geduld und Glaube muss eng zusammenarbeiten. Ich glaube, ich rede, ich erwarte und ich werde es haben. Aber jetzt noch einen schönen Gedanken über den Senfkorn. Wisst ihr, in einem Senfkorn, das ist mir dieser Tage so groß geworden, steckt ein Stück Paradies drin. In jedem Senfkorn steckt ein Stück Paradies drin, etwas vom Paradies. Und genau das Gleiche ist auch im Gebet drin. In jedem Gebet steckt etwas von dem Urzustand des Universums, noch bevor der Mensch gefallen ist. Ich kann mit Gott reden, vor dem Sündenfall. So wie in jedem Senfkorn ein Stück Paradies drin steckt, so steckt in einem ernstlichen Gebet etwas von dem Rest des Paradieses, von diesem Urzustand, wo der Mensch mit Gott gesprochen hat abends, vor dem Sündenfall, wo er dann sich austauschte mit Gott und so weiter. Und deshalb, wir sollten wieder den Senfkorn erwecken, diesen Senfkorn glauben, so dass wir diesen Senfkorn wieder in Aktion bringen, diesen Urzustand. Und hinter dem Gebet kommt nur noch Gott. Hinter dem Gebet ist nichts mehr. Da ist kein Gottesdienst mehr. Da ist kein Pastor mehr. Hinter dem Gebet. Da ist kein Altar mehr. Da ist kein Tempel mehr. Da ist nichts mehr. Das Gebet ist das Letzte. Und dann kommt Gott. Und dann haben wir Zwiesprache mit Gott. Das Gebet ist das Letzte. So, lass dein Gebet nicht verhindern. Deshalb heißt es auch in der Bibel, dass bei Eheleuten, dass sie nicht in Zwietracht sein sollten. Das gilt auch für Gemeinde, das gilt für Einzelpersonen, dass wir nicht in Zwietracht sein sollten, damit unser Gebet damit unsere Gebete nicht verhindert werden. Uneinigkeit kann nämlich das nächste große Hindernis sein, warum Gott uns nicht helfen kann. Wir sind nicht eins. Schon allein Seele, Geist und Leib. Will deine Seele genau das, was dein Leib will? Wir sprechen heute von der blöden Krankheit, Geisteskrankheit. Für mich gibt es keine Geisteskrankheit. Eigentlich ist es Körperkrankheit. Wenn mein Geist sagt, Hand streckt, beweg dich, dann muss meine Hand mir folgen. Wenn meine Hand genau das Gegenteil macht, dann ist es eigentlich Körperkrankheit. Die Hand folgt mir nicht und nicht der Geist. Geist kann nicht krank werden. Der Körper wird krank. So, Geisteskrankheit, das ist nur eine Erfindung, weil die Leute damit nicht zurechtkommen. Der Geist kann nicht krank werden. So, meine Seele, mein Geist und mein Leib, sie müssen eins sein. Und wenn meine Seele das Gleiche will, was mein Geist will und mein Körper will, kann ich durch die Wand gehen. Kein Problem. Durch verschlossene Türen. Kein Problem. Kann ich auf dem Wasser wandeln. Kein Problem. Wenn sie das wollen und dir geschehe, wie du willst. Einheit unter den Menschen, Einheit mit dem Willen Gottes, mit seinem Ratschluss, mit seinem Plan, Einheit mit dem Leib Jesu Christi, mit der Gemeinde, mit der Ortsgemeinde, eins mit den Geschwistern, eins mit der Familie. So viel Durcheinander in unserem Leben entsteht oder ist entstanden, weil wir mit der Familie im Clinch liegen. Die Eltern mit den Kindern, die Kinder mit den Eltern, die Partner und so weiter, die Geschwister untereinander. Ich habe mal einen Fall betreut vor einiger Zeit und habe mich gewundert, warum geht es mit dieser Person weder rückwärts noch vorwärts? Da macht es keinen Ruck, bewegt sich also absolut nicht. Und dann habe ich die dumme Frage gestellt, habe ich gesagt, hör mal, hast du keine Schwester, keinen Bruder? Ja, habe ich. Und wo leben sie? In Amerika, Australien oder wo sind sie? Nein, hier in Berlin. Und wie sieht der Kontakt mit deinem Bruder, deiner Schwester aus? Wir haben uns seit dem Tod der Mutter nicht mehr gesehen. Brauchst du dich nicht wundern, dass da kein Friede da ist. Denn Gott ist ein Gott des Friedens. Und die nächsten Verwandten sind unser Fleisch und Blut, das sind unsere nächsten Verwandten. Wenn wir da keine Ordnung schaffen, wie willst du dann Ordnung in der Gemeinschaft schaffen mit Leuten, die du nicht kennst oder die dir etwas weiter fern stehen? Wie willst du dann mit anderen Leuten Kontakt haben oder eine Beziehung aufbauen? Gott segnet, Apostelgeschichte 1, Vers 14, als sie alle einmütig beieinander im Gebet waren, da hat sich der Himmel aufgetan und der Heilige Geist ist runtergefallen. Und genau das passiert, der Heilige Geist wird runterfallen, wird dich erfüllen, wenn du einmütig mit deinen Brüdern und Schwestern bist. Ein weiterer Hinderungsgrund für viele unerhörte Gebete oder warum Gott nicht helfen kann, ist, weil wir zu schnell beten, zu kurz beten. Wisst ihr, wir leben im Zeitalter von McDonald's, so Fast Food. Und denken auch so beim Heiland, im Gottesdienst, nam, 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 und schon erledigt der Nächste bitte. Oder so im Schnellverfahren. Weißt du, wir haben etwas verlernt. Die ersten Christen haben durchgebetet. Paulus hat sagt einmal über die Ephesergemeinden mit Wachen und Gebet und viel Tränen, mit Ermahnung und so weiter. Wirklich einen beständigen, kontinuierlichen Dienst. Also beständig im Gebet. Wir nehmen uns viel zu wenig Zeit für das Gespräch mit Gott. Komm, Herr Jesus, segne diese Speise, die du uns beschert hast. Danke. Amen. Oder komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Oder breit aus die Flügel. Beide können noch manche. Und dann hört das Gebetsleben bei vielen auch auf. So, wir sollten uns Zeit nehmen, wirklich so lang mit Gott reden, bis wir Antwort von ihm bekommen haben. Die alten Frommen verweilten manchmal, und die sagen also, die alten Frommen, also lehrten auch, man sollte wenigstens eine Stunde im Gebet verweilen, ehe man das Gebet anfängt aufzusagen. Und ich habe hier gelesen, Vers 50 im Psalm. Also zuerst einmal eine Stunde im Gebet verweilen, bevor man anfängt zu beten. Das ist schon etwas, wenn ich so die alten Kirchenbücher lese, also jetzt altkirchliche Literatur. Und hier heißt es, Vers 50, hier Jesaja. Ja. Du sollst zuerst einmal, und das ist, worauf sich das auch basiert und sich bezieht, bring Gott als Lob, als Opfer dein Lob, und dann erfülle dein Gelübde, und dann rufe ihm am Tag der Not. Und dann bring erst dein Gebet. Zuerst mal eine Stunde. Wer macht das von uns? Eine Stunde im Gebet oder zuerst mal in der Gegenwart Gottes verbringen und dann erst, jetzt habe ich noch ein Anliegen, Herr Gott. Jetzt möchte ich das noch dir vortragen. So ein Gebet vortragen. Dann erst mit dem Gebet drankommen. Zuerst einmal das Herz auf den Himmel, auf Gott richten. Und dann erst sagen, wo uns der Schuh drückt. Nehemiah zum Beispiel war so im Gebet und Fasten, dass der König ihn fragte, Nehemiah, wie geht's dir, was fehlt dir und so weiter. Aber er sagte, ich möchte mit Gott sprechen. Und die Juden sagen, du solltest weiter beten, in der Gegenwart Gottes bleiben und nicht aufhören zu beten, selbst wenn sich eine Schlange dir um den Fuß wickelt. Also, dann noch weiter beten, selbst wenn eine Schlange sich dir um den Fuß wickelt. Die Heilige Schrift, Paulus schreibt an Timotheus, oder Thessalonicher, glaube ich, schreibt, betet ohne Unterlass, dass wir permanent in diesem Gebetsleben, dieses Durchbeten, und dann wird euch gegeben. In der Bibel heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, anhalten bitten, dieses permanente Beten. Und vor allem auch dieses laute Beten. Ich ermutige einfach grundsätzlich Christen, wenn du hier nicht in der Gemeinde es zustande bringst, tu es zu Hause in deiner, oder im Auto. Dreh die Scheiben hoch, fahr in den Wald hinein und bete dann dort laut, wenn es sein muss. Oder auf dem Fahrrad, auch wenn die Leute dich nicht verstehen, was du da machst. Also bete laut einfach. Es ist so wichtig, dass du laut betest. Denn unser Herr Jesus Christus, Hebräer 5, Vers 7, während seines Lebens auf Erden betete und flehte er mit lautem Schreien und unter Tränen zu dem, der ihn von dem Tod erretten könnte. Also selbst unser Herr Jesus Christus konnte nicht im Geist beten, nur in den Gedanken beten. Die Gedanken sind frei, die kann niemand erraten. Deshalb, du musst deine Gedanken in Worte formulieren, deine Gedanken zum Ausdruck bringen, deine Gedanken einfach umsetzen, dass es zur Realität wird. Der Teufel hat keine Angst vorm stillen Gebet. Wer weiß, da wird nichts passieren. Kein Dämon wird ausfahren beim stillen Gebet. Aber bei einem machtvollen, lauten Gebet. Und Paulus schreibt Galater 4, Vers 19, meine Kindlein, sagt er, um die ich abermals Geburtswehen leide, bis dass Christus in euch Gestalt gewinne. Also er hat eine Gebetslast für die Verlorenen, für seine Mitmenschen. Gott weiß schon alles. Nein, er hat Geburtswehen. Und weißt du, was Geburtswehen sind? Was macht die Frau, wenn die Wehen kommen? Dass sie ganz still, ganz ruhig, ganz sanft, ganz friedlich. Nur beim Kaiserschnitt. Aber sonst nicht. Geburtswehen, dieses Stichwort Geburtswehen, das ist so wichtig. Die Betonung, und das zeigt, was Paulus darunter versteht. Oder er spricht in Kolosser 4, Vers 12 von Epaphras, so heißt der gute Mann. Er kämpfte in seinen Gebeten für die Kolosser. Gebet muss ein Kampf sein. Epheser 6, Vers 18. Und das ist, was uns abhält, warum wir zu nichts kommen. Weil wir nicht den Mund aufmachen, weil wir nicht rufen und mitkämpfen, mitringen, Gott unterstützen. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Gott macht nichts unter uns. Unser Rufen ist der Posaunenschall für Gottes Handeln, für Gottes Eingreifen. Dein Schreien. Und bitte, wenn du jetzt eine gute Mutter bist, hier in der Stadt ist vielleicht nicht so, aber draußen ist auf dem Land, wenn die Mutter das Kind schreien hört, dann weiß sie ganz genau, da ist Gefahr. Und da wird sie alles liegen und stehen lassen und dem Kind zur Hilfe reinkommen. Oder wenn so ein Küklein schreit, dann weiß die Henne es gleich, da ist der Habicht da. Und der Schrei ist es, was den Alarm auslöst und Gottes mächtige Armee in Bewegung setzt. Epheser 6, Vers 18, bei allem Gebet und Flehen, aber betet jederzeit im Geist und wachet zu diesem Zweck in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Oder Psalm 88, Vers 3, neige dein Ohr zu meinem Geschrei, also nicht Gebet. Da ist vom Gebet nicht die Rede, sondern neige mein Ohr zu meinem Geschrei. Deine Not muss ein Geschrei werden. Und Gott hört immer nur Geschrei. Er hört nicht Gebet. Rufe mich an in der Not. Als die Kinder Israel in ihrer Not in Ägypten riefen, guck mal, was der Pharao mit uns macht, hat er Moses geschickt, hat einen Erlöser geschickt, hat eine Befreiung geschickt. Oder richtig übersetzt, Psalm 88, Vers 3 heißt, lass mein Gebet zu dir dringen, hör meinen Hilferuf. Hör meinen Hilferuf. Jesus erzählt in Lukas 18, Vers 1 bis 8 ein Gleichnis. Und jetzt will ich ganz kurz zeigen, wie du zu etwas kommst und die Blockaden überwindest, die da sind. Da war eine Frau, diese Witwe, die hatte eine Not und sie hatte 5 Gründe, mit dem Beten aufzuhören. Die hast du heute Abend nicht. Aber diese Frau hatte 5 Gründe, mit dem Gebet aufzuhören. Erstens mal, sie war damals im Judentum eine Frau. Sie war eine Frau, Frauen galten nicht, vor Gericht zählte die Stimme einer Frau nicht. Sie war eine Witwe, sie war rechtlos, der Richter konnte sie unter Druck setzen, sie hatte keinen Mann, der hinter ihr stand, sie hatte keinen Rückhalt und trotzdem sagte, ich kämpfe, ich gebe nicht auf. Und dann als nächstes, sie hatte einen Widersacher und der machte ihre Ansprüche ihr streitig. Und sie musste ihr Recht bei einem korrupten Richter suchen, der weder Gott noch Menschen scheute. Und sie musste Ausdauer aufbringen, denn der Richter reagierte nicht sofort. Und sie dann schließlich so bedrängte sie Und dann sagte der Richter, also, sie kommt noch und schlagt mich noch tot. Und Jesus sagt, um ihres unverschämten Geilens willen. Also, das ist Martin Luther Deutsch. Geilen. Also, ich weiß nicht, wie man das Wort Geilen, um unverschämten Geilens willen richtig in Deutsch umschreibt. Ihr wisst es schon, aber da gibt's zu viele Worte. So, zum Schreiben. Einfach so bedrängt, so massiv bearbeitet, so den Richter geknetet und geknebelt und so dem auf den Leim, auf den Keks gegangen, bis der gesagt hat, ich muss was tun. Und, selbst wenn jetzt sich alles so verzögert, sie ließ sich nicht hindern, von Gott oder jetzt von diesem Richter Großes zu erbitten. Und ich meine das auch in deinem Leben heute Abend. Du brauchst Hilfe und versuch alles dran zu setzen, dass deine Hilfe nicht, durch nichts blockiert wird. Und wenn irgendwelche Blockade da ist, beseitige sie oder such dir einen Ausweg aus dieser Blockade oder versuch dir das so hinzudrehen und hinzubiegen, dass du recht bekommst. Ich denke nur an die Frau, die zu Jesus kam und die war eine Ausländerin und meine Tochter liegt krank zu Hause dort in Sidon, bei Sidon irgendwo. Komm, hilf mir. Dann sagt Jesus, es ist nicht fein, dass man den Kindern das Brot nimmt und den Hunden vorschmeißt. Aber dann sagt diese Frau, ja, Herr, du hast recht. Ich glaub's dir. Deine Argumente sind okay. Aber auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. So, es mag stimmen, dass du nicht verdient hast. Es mag stimmen, dass du ein Sünder bist. Es mag stimmen, dass du nichts zu melden hast. Aber, und jetzt überleg einmal, was für ein Aber du da Punkt, da hier einsetzen kannst. Aber, ich habe die Verheißung. Aber ich bin ein Kind Gottes. Und sind wir Kinder, so habe ich auch ein Erbteil. Auch wenn es nicht so hoch aussieht bei dem Erstgeborenen, mag sein. Aber ich habe Ansprüche, ich habe Rechte, ich gehöre zur Familie und mein Vater darf mich nicht verhungern lassen. Er wird sich für mich einsetzen und um mich kümmern. Warum kann man vielen Menschen nicht helfen? Ich habe viele Gründe aufgezählt und ich habe hier diese Frau genommen, dass man, selbst wenn verschiedene Gründe da sein mögen, helfen kann. Also wenn du irgendwelche Hindernisse in deinem Leben festgestellt hast, dass Gott dir nicht helfen kann, beseitige sie. Und zwar so schnell wie möglich. Räum sie auf der Seite. Mach Bahn für den Herrn in deinem Leben. Mach einen Weg für den König. Und du kannst die Bahn ebnen. Es gibt Dinge, was Gott dir zeigt. Was Gott dir nicht zeigt, das musst du heute Abend nicht tun. So viele Menschen möchten mehr tun, als was Gott ihnen zeigt. Du musst nur gemäß deiner Erkenntnis wandeln. Das, was er dir heute Abend zeigt, was dir jetzt während der Predigt aufgegangen ist, oder heute Nacht im Gebet, oder heute Abend im Traum, oder Nacht im Traum. Wenn Gott dir etwas zeigt, dann tu es. Wenn er dir es nicht zeigt, dann halte fest an der Verheißung und sag, jetzt Herr, bin ich dran. Hier bin ich, Herr. Segne mich. So, räume alles aus dem Weg und nachdem du alles aus dem Weg geräumt hast, wird Gott dich mächtig segnen. Zuerst müssen die Blockaden aus dem Weg geräumt werden, die Steine des Ärgernisses, die Steine des Anstoßes für dich und vielleicht Steine des Anstoßes für andere. Vielleicht bist du ein Anstoß, vielleicht ärgert sich jemand über dich saumäßig und sagt, Dien, also nie. Also wenn Gott dem hilft, und vielleicht hast du jemanden geärgert, weißt du, vielleicht klebt an deinen Händen Blut, das könnte auch ein Hindernis sein, warum Gott nicht helfen kann. Du hast unrechtes Gut dir so unter den Nagel gehauen. Ich werde nie vergessen, wie ein Bruder Zeugnis gegeben hat. Mir ist auch so etwas Ähnliches schon mal passiert in der Seelsorge, aber ich nehme von dem Bruder lieber die Geschichte, weil sie viel schöner ist. Nach dem Krieg war das, da kommt eine Frau in die Seelsorge. Ich habe ein ganz großes Problem. Dann fragt der Seelsorger, ja, was ist dein Problem? Das kann ich nicht sagen, das ist ein ganz großes Problem. Und dann quetscht er sie weiter und sagt, wie sieht das Problem aus? Es ist ein Strick. Sagt er, was, ein Strick? Wolltest du dich aufhängen? Nein, noch viel schlimmer. Was ist das, ein Strick? Ja, Schwester, jetzt hast du A gesagt, musst auch B sagen. Was ist dein Problem? Und wisst ihr, nach dem Krieg, da hat sie mal von der Weide eine Kuh geholt und dieser Strick und diese Kuh geschlachtet und natürlich ein großes Schlachtfest zu Hause gehabt, verspeist. Der Strick, das war ihr Problem. Und sie kam im geistlichen Leben nicht vorwärts. Sie kam in ihrem geistlichen Leben nicht vorwärts, weil sie an diesem Strick festgehalten hat und der Teufel sie an diesem Strick gebunden hat. Aber als sie das bekannte, sie konnte es natürlich nicht mehr wieder gut machen. Sie wusste auch nicht mehr, wo der Bauer war. Das war irgendwo auf der Flucht, ist es passiert, unterwegs war, so wo sie einquartiert waren. Das konnte sie nicht mehr wieder gut machen. Aber sie hat es Gott bekannt und Gott hat sie vergeben. Und mit diesem Bekenntnis ist Heilung in ihrem Leben aufgebrochen. Plötzlich, da sind Sachen vom Körper, sogar so Krächze und manche Sachen vom Körper einfach abgefallen. Nachdem die Sünde abgefallen ist, fallen auch alle anderen ägyptischen Plagen von einem ab. Alle anderen ägyptischen Plagen. Und das war bei dieser Frau ganz massiv und ganz gravierend. Ein anderes Hindernis ist, was wir heute Abend nicht die Zeit reicht einzugehen, sind okkulte Bindungen. Ich werde nie vergessen, ich habe eine liebe Schwester, die war jetzt bis vor kurzem Missionarin in Tschad und hat verschiedene Missionseinsätze weltweit gemacht, hat sich bei mir bekehrt. Und ich habe sie mitgenommen auf eine Evangelisationsreise, sie hat sehr schön gesungen. Und sie wollte unbedingt erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Unbedingt, was die gebetet hat, was die gefastet hat, was die alles gemacht hat, um den Heiligen Geist zu empfangen. So, nichts gelaufen, nichts passiert. Da war einfach eine Blockade. Ich habe gesagt, lieber Gott, warum hörst du doch diese arme Seele nicht? Du siehst, sie möchte dir dienen. Sie brennt, sie verziert sich fast regelrecht für dich, aber du öffnest nicht den Himmel. Und während wir so im Mitarbeiterkreis eines Vormittags beten, der Zeltevangelisation, zeigt mir Gott, oder gibt mir Gott ein Wort und sagt, lass los, die du mit goldenen Kettlein gebunden hältst. Lass los, die du mit goldenen Kettlein gebunden hältst. Und da war gerade die Irmgard dran mit Gebet. Und dann sage ich, Irmgard, bevor du weiterbetest, hast du eine goldene Halskette? Sagt sie, ja. Und da ist sogar noch ein Kreuz drauf. Bitte versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen goldene Ketten und ich habe auch nichts gegen Kreuze. Aber, habe ich gesagt, Irmgard, wo hast du das Kreuz her? Oder wie kommt das? Wo kommt das Kreuz her? Ja, das hat mir jemand geschenkt und das wäre sogar geweiht gewesen. Habe ich gesagt, was, wie bitte, geweiht? Du weißt eigentlich die Dinge, Gott. Wenn du heiligst die Dinge. So, wer hat das geweiht? Was ist das? Und dergleichen. Dann habe ich gesagt, Irmgard, könntest du mir das Kreuzchen geben? Kaufst dir ein anderes. So eine andere Goldkette, gib mir das und lass los, die du an goldenen Kettlein gewonnen hast. Ich habe diese goldene Kette eingesteckt und wir beten weiter, denken nichts mehr dabei und dann ist der Kreis wieder rum und kommt wieder an die Irmgard und die fängt an, in neuen Zungen zu beten. Oh, Kleinigkeiten, manchmal sind es Lappalien und wir nehmen diese Dinge nicht ernst und Lappalien halten den Segen Gottes auf. Ich habe mal so alten Volkswagen einmal gehabt, und mit dem Verteilerkopf, heute geht das alles viel, viel anders. Aber früher so mit dem Verteilerkopf, so da, wenn da ein bisschen Sand drin war, wenn es nicht sauber geputzt war, gab sofort Fehlzündung und Wackelkontakt und so weiter und so fort. So, und vielleicht ist in deinem Verteiler, vielleicht ist es jetzt in dem, was wo die Energie Gottes durchgehen soll, irgendetwas, das unterbricht und es ist Wackelkontakt. Oder kann der Strom Gottes nicht durchfließen und nicht so arbeiten. Es sind okkulte Dinge. Ich werde noch, weil ich schon bei Ketten bin heute Abend, da denke ich an eine Evangelisation in Kiel und steht ein junger Mann jeden Abend bis nach vorne, möchte frei werden, hat so viele Probleme und berufliche Schwierigkeiten, alle möglichen Schwierigkeiten hat in seinem Leben und betet. Und während ich so bete, fällt mir auf diese Halskette und da hat er so ein Amulett dran. Und dann sage ich, mein Freund, es war Sommer, warm, sage ich, mein Freund, was soll das Amulett hier bedeuten? Ja, das hat er von einem Zauberer aus Pforzheim gekauft, hat so viel Geld gekostet. Dieses Amulett sollte ihm Glück bringen bei Frauen, im Geschäft und überall. So und dergleichen. Ich habe gesagt, hör mal, das ist dein Verhängnis. Ich möchte, dass Jesus dich frei macht. Und wenn du von diesem Zauber, das ist Zauber drin, das ist ein Mantra drin gewesen sogar, nachher, wir haben es aufgemacht und geguckt, was da drin war, also blödes Zeug, blöde Sprüche, und habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie er hieß, habe ich gesagt, reiß es selber, du hast selber aufgehängt, du musst auch selber abhängen. Ich werde dir diese Halskette nicht abnehmen, ich bete für dich und segne dich, dass Gott dir Kraft gibt, aber ich habe etwas erlebt, die magischen Zauberkräfte, da konnte diese Goldkette oder diese Kette nicht zerreißen, als wenn der Teufel drin gesessen wäre. Da konnte es nicht zerreißen. Zieht und zieht und zieht und so weiter. Und dann kracht die Kette. Ich sage im Namen Jesu, sei frei. Ich bete, ich berühre ihn nicht. Er muss selber ausziehen, die Kette. So, im Namen Jesu, sei frei. Und er fällt rücklings schweißgebadet. Rücklings schweißgebadet liegt er da. Der Zauber war weg. So, und dann steht er auf und dann dürfen wir beten. Und er ist heute auf einer Bibelschule und dient dem Herrn irgendwo im Reich Gottes hier in Deutschland. Ich wollte nur eines sagen. Viele Menschen sind in einem Zauber, die beten sich zu Tode, den Mund franzig und passiert überhaupt nichts. Warum? Weil da Blockaden da sind. Solange die nicht beseitigt sind, kann Gott nichts wirken. Manchmal sind es nur Lappalien. Ich sage es nur Lappalien. Und für manches brauchst du nicht beten. Wenn du die Dinge in deinem Leben aufräumst, wirst du sofort Heilung bekommen, ohne Gebet. Gott wird die Heilung nachschmeißen. Wenn du das Reich Gottes an erster Stelle setzt, wird dir Gesundheit und Wohlergehen und alles, was du brauchst, zufallen. Ich will noch von meiner Familie noch etwas erzählen. Einer meiner Söhne hat Probleme gehabt mit Bettnässen. Mit 10 Jahren fängt er an mit Bettnässen. Plötzlich ist es so unangenehm und so heikel, wir werden nicht fertig. Und was passiert? Ich habe von einem Missionar aus der Elfenbeinküste wunderbare Holzschnitzereien bekommen. Und er sagte mir extra, die sind nicht den Göttern geweiht. Ich kann bedenkenlos aufhängen und dergleichen. Und ich hänge da in meinem Büro und mein Sohn muss durch das Zimmer durch und so weiter. Und ja, das war die Geschichte zuerst einmal und fängt an. Dann gehen wir zum Arzt. Der Arzt kann nicht helfen. Dann sagt der Arzt zu mir, Herr Madude, Sie haben Psychologie studiert. Sie müssen es wissen. Also wenn Sie nicht helfen können, das ist psychologisch bedingt. Also Sie müssen ihm helfen können. Wenn Sie nicht helfen können, können wir medizinisch nicht helfen. Ja, da sitzt du da. Jetzt habe ich den schwarzen Peter wieder bei mir selber. So, und jetzt können Sie nicht helfen. Und wir haben gebetet und keine Antwort bekommen. Und eines Abends knie ich in meinem Studierzimmer und ich habe dieses Schussschild aufgehängt und den Sessel so hingeschoben, knie ich und bete ich. Und dann sagt plötzlich eine Stimme, guck mal, du betest doch Götter an. Diese Schnitzereien, diese Figuren. Ich habe gesagt, Herr, soll das sein? Das ist doch mein Gottes, der mir das gebracht hat, so als Geschenk vom Missionsfeld. Soll das verzaubert sein? Soll das eine Wirkung haben? Soll das irgendwie sich auf meine Familie auswirken? Soll das irgendeine magische Kraft haben? Ich glaube an keine Zauberei. Ich konnte es nicht verstehen. So, und dann war in mir ein Kampf. Was machst du jetzt? Ich habe gesagt, Herr, die Gesundheit meines Kindes ist mir wichtiger als diese Schnitzereien. Zuerst habe ich gedacht, die wegzuschmeißen, wäre es eine Sünde. Das bringst du jetzt ins kulturhistorische Museum als Ausstellungsstück, so, das bringst du dort. Aber dann habe ich gesagt, nee, in eine Plastiktüte und in den Mülleimer. Und er hat in Plastiktüte und Mülleimer gesteckt. Und wir haben nicht für unseren Sohn gebetet. Von der Stunde war er trocken. Von der Stunde war er trocken, wie ein Wunder. Ich wollte nur sagen, wisst ihr, das kann sogar bei den Frömmsten passieren. Sogar bei gläubigen Menschen, bei geisterfüllten Menschen sein. Wenn der Teufel eine Türspalt bekommt, Einlass bekommt, eine Hintertür bekommt, wo er einsteigen kann. Und ist gerne bei Christen zu Besuch. Und versucht gerne Christen zu attackieren, Christen zu ruinieren, sie durcheinander zu bringen, zu fragen, was ist das, zum Arzt gehen? Der kann nicht helfen. Psychiater kann nicht helfen. Also wenn Arzt, Psychiater und Gebet nicht helfen kann, dann ist es etwas Okkultes im Spiel. So, und was blockiert uns? Was hindert uns vom Strom des Segens? Lass uns herausfinden heute Abend und bete zu Gott. Und Gott wird es dir zeigen. Und wenn er dir das gezeigt hat, dann räume radikal auf. Radikal auf. Es gehört zum christlichen Leben ein Stück weit, dass wir unser Leben mal entmisten, entgiften oder ja, aus Großputz ist manchmal sehr gut, so Großputz. Dann merkst du, was sich so alles angesammelt hat im Laufe der Zeit und Jahre, was nicht wichtig ist und was nicht taugt, was mich von Gott abhält, was mich blockiert. Und du wirst sehen, der Strom des Segens ist wieder wie früher. Und Gott will uns den Urzustand schenken. Diese Wiederherstellung ist, dass wir den Urzustand bekommen, erreichen, den die Menschheit bei der Schöpfung haben sollte. Soweit meine Gedanken zum Thema, was manchmal Menschen abhalten kann, dass sie Gott nicht erleben können, dass sie blockiert von dem Strom Segens. Da kannst noch so viel beten, da kannst noch so viel reden, da kannst noch so viel machen, da sind Blockaden da. Und vor allem Gläubige, die schon länger mit Christus gehen, werden sehr schnell blockiert. Der Teufel versucht irgendwie so etwas zwischen die Speichen zu schieben. Etwas, das dich zum Sturz, zum Fall bringen soll. Etwas, das dich aufhalten soll, dass du ja nicht weitermerkst. Und du hast gar nicht gemerkt, wie das reingekommen ist. So bedenkenlos. Ja, das ist gute Sache. Nicht alle gute Sachen sind gut. Und nicht alles dient zum Besten. Mir ist natürlich alles erlaubt, aber nicht alles bessert mich, nicht alles fremdet mich, nicht alles baut mich auf, nicht alles fördert mich. So, ich muss herausfinden, was fördert mich, was baut mich auf, was bringt mich weiter. Und ich bin besessen, nach vorne zu kommen und nicht nach rückwärts. Weiterzukommen und nicht zurückzufallen. So, ich möchte alles dran setzen, und der Heilige Geist treibt uns nach vorne. Das ist Gottes Wille für unser Leben. Halleluja, nach vorne. Wir stehen auf und ich möchte einladen, wenn jemand Gebet braucht, wir wollen hier vorne beten, aber wenn jemand sagt, ich kann auch an meinem Platz beten, kannst du auch an deinem Platz beten. Wir wollen einfach in die Gegenwart Gottes gehen. David, kannst du ans Klavier kommen? Wenn jemand Fürbitte braucht, du hast irgendwo eine Entscheidung zu treffen, und ich weiß, Entscheidungen sind immer schwer. Entscheidungen haben immer einen Preis. Entscheidungen kosten immer etwas. Aber Entscheidungen lohnen sich auch. Und wir dürfen uns entscheiden heute Abend. Ich und mein Haus, wir wollen ganz dem Herrn dienen. So, ich möchte zum Herrn rufen. Und du darfst heute Abend auch laut beten, wenn du an deinem Platz bist. So, ich möchte einladen, wenn jemand da ist und Gebet sich wünscht, ich will für dich beten heute Abend und mir Zeit zum Gebet nehmen. Oder wer sagt, ich brauche Gebet, ich brauche Gebetsunterstützung. Du musst natürlich selber mitbeten, aber ich unterstütze dich. Ich möchte hinter dir stehen. Ich möchte deinen Glauben motivieren, dich stark machen im Jesu Namen, sodass du stehen kannst vor dem Herrn. Halleluja. Noch jemand, der kommen möchte. Schließ dich an unseren Geschwistern. Wir brauchen Gebet. Und Gebet ist das, was Gottes Herz berührt. Was zu Gott kommt, ist das Letzte. Hinterm Gebet kommt nichts mehr. Da ist nur noch der Herr nachher da. Gebet ist das Höchste, was ein Mensch tun kann. Bevor die Menschen Schlösser, Burgen, Festungen, Städte bauten, haben sie Altäre gebaut und gebetet. Das ist, was sie getan haben. In den Höhlen haben sie gebetet. Überall haben sie gebetet. Der Mensch, das Beten, das ist das Ureigentümlichste des Menschen. Er kann beten, mit Gott reden. Und Mündigkeit beginnt, indem ich selber anfange, mit Gott zu reden. Mit Gott, vor Gott mein Herz auszuschütten und sagen, hier bin ich, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus.